Deutschlandfunk, Kultur heute.
Zu Oper, Filmkunst, Fußball, Tanz lädt sie Michael Kühne ein. Willkommen bei Kultur heute. Es könnte auch eine Selbstbeschreibung des Komponisten selber sein, die Oper Der Zwerg. Denn der Wiener Komponist Alexander Zemlinsky war, welch Wunder, um 1900 ins schönste Mädchen von Wien, in Alma Schindler. Die spätere Alma Mahler verknallt. Aber die wusste schon als junge Frau, wie man berühmte Komponisten ziemlich kurz und klein hält. Sie verzwergt. Vor 100 Jahren kam Zemlinskys Werk Der Zwerg an der Kölner Oper heraus und der Einakter folgte einem bösen Märchen von Oscar Wilde. Die Tragödie eines hässlichen Mannes war durchaus kein Erfolg beim Publikum. Die einen fanden es zu spätromantisch, die anderen skurril und kritisch. 100 Jahre nach der Uraufführung kommt es im Doppelpack mit Igor Strawinskys Ballett Petruschka heraus. Stefan Keim über einen ungewöhnlichen Außenseiter-Doppelabend.
Die Infantin von Spanien wird 18 Jahre alt und alle feiern mit. Ein weißer Steg ist ins Publikum hineingebaut, große Kugeln hängen von der Decke, einige Besucherinnen und Besucher dürfen auf der Spielfläche sitzen. Natürlich bekommt die Infantin kostbare Geschenke. Eins davon ist lebendig. Es ist ein Zwerg, der lustige Lieder singen soll und sich gleich in die Infantin verliebt. Der Zwerg aber weiß nicht, wie er aussieht. Er hat niemals in den Spiegel gesehen. Der namenlose Zwerg hat ein romantisches Herz. Er will für die Infantin einen Drachen töten, sie alle Zeit lieben und beschützen, und sie erklärt ihm ebenfalls ihre Liebe. Es ist alles nur ein Spiel, ein böses. Im Libretto erblickt der Zwerg im Spiegel seine Hässlichkeit und stirbt am gebrochenen Herzen. In Paul-Georg Dietrichs Inszenierung ist er allerdings überhaupt kein Zwerg. Jemand fotografiert ihn mit dem Handy, manipuliert das Bild und projiziert es riesengroß an die Wand. Ein naiver Mensch wird zum Außenseiter abgestempelt und vernichtet. Einfach so, weil es der moralisch verwahrlosten Führungsschicht Spaß macht. Nur eine Zofe zeigt Mitleid. Die Inszenierung ist knallig klar und plakativ. Schnell merkt man, wohin der Regiehase läuft. Wir gehören natürlich alle zum System der Menschenverzwerger. Spannung bekam die Premiere aus einem anderen Grund. Burkhard Fritz, der den Zwerg singt, ein gestandener Heldentenor mit wundervollem Leuchten in der Stimme, merkt nach wenigen Tönen, dass etwas nicht stimmt. Manche Melodiebögen bekam er hin, dann versackten leise Stellen in einem Krächzen. Er lief auf der Bühne herum, auf der halb ausgetrunkene Gläser standen, schüttete sich den Inhalt in die Kehle, dann ging es wieder ein bisschen bis zum nächsten stimmlichen Absturz. Bewunderungswürdig kämpfte er sich mit allen Tricks der Gesangstechnik durch den Abend. Doch die Rolle wurde dadurch eine andere. Sonst lässt der Zwerg durch seine wunderschönen Arien vergessen, dass er körperlich nicht der Norm entspricht. Diesmal rang ein Sänger ohne sichtbare körperliche Einschränkungen mit seiner immer wieder versagenden Stimme. Köln zeigt nach der Pause ein Ballett, Petruschka von Igor Strawinsky. Eine hochinteressante Idee, denn auch Petruschka, diese russische Variante des Kaspers, ist ein Außenseiter, dessen Liebe nicht erwidert wird. Auf einem Jahrmarkt erwachen die Marionetten zum Leben. Petruschka verliebt sich in die blöde, aber schöne Ballerina. Doch die bevorzugt einen prachtvoll gekleideten Mohren, wie es damals hieß. Der ist nun in Richard Siegels Choreografie ein einfacher Soldat. Auf der leergeräumten Tanzfläche vor dem Gürzenich-Orchester spielt das Ensemble Marionetten. Es gibt einen Magier, der mit seinem Assistenten immer wieder eingreift, die Puppen aus dem Spiel nimmt und ihnen neues Leben einhaucht, bis sich Petruschka wehrt. Es ist ein lebendiges, witziges, grandios getanztes Stück über die Seele und die Selbstständigkeit der Marionetten. Doch mit dem Opern-Einakter zuvor hat dieses Ballett überhaupt nichts zu tun. Da wurde eine große Chance verspielt, sich mit dem Blick der Gesellschaft auf verschiedene Körperlichkeiten und Spielarten der Unterdrückung zu beschäftigen. Einziges Bindeglied der beiden Stücke ist das ausgezeichnete Dirigat von Lawrence Renes, der eine faszinierende faszinierende Farbigkeit entwickelt, detailfreudig in die spätromantische Sinnlichkeit Zemlinskis hineinleuchtet und auch bei Strawinsky nicht nur auf die effektvolle Rhythmik setzt. Musikalisch gelingt die Verbindung von Zemlinsky und Strawinsky.
Sagt Stefan Keim über einen Außenseiter Doppelabend an der Kölner Oper. Bundestrainer Hansi Flick verzichtet bei der Fußball-WM in Katar auf ein abendliches Glas Rotwein, weil Alkohol sowieso verboten ist und kurzfristig auch aus der Fanmeile verbannt wurde. Und ohne schläft es sich sowieso besser, räumt er jedenfalls ein. FIFA-Präsident Infantino irritierte indes vor dem heutigen Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft mit einer bizarren Pressekonferenz, auf der er sich wahlweise als Afrikaner, Katari, schwul, behindert oder Gastarbeiter bezeichnete. Das irritierte viele, denn der Golfstaat steht ja selber vielfältig in der Kritik. Was also nun tun? Schauen, schämen oder schäumen? Wolfram Eilenberger ist Philosoph, Buchautor, Fußballfan und ihn habe ich gefragt, selbst Martin Heidegger soll ja alles stehen und liegen gelassen haben für ein gutes Fußballspiel. Werden Sie denn dabei sein oder boykottieren?
Ich werde dabei sein und nicht boykottieren. Ich werde das mit dem schlechten Gewissen tun, dass man uns als Fußballfans mit dieser Veranstaltung zumutet. Aber ja, ich werde diese Spiele schauen. Ich werde sie vermutlich mit Interesse und am Ende, fürchte ich, sogar mit Begeisterung sehen.
Halten Sie die Moralisierung für übertrieben, so wie es teilweise ja auch Spitzenpolitiker wie Sigmar Gabriel oder Joschka Fischer getan haben? Oder teilen Sie die Einschätzung vieler Kommentatoren, die WM hätte nie an den Golfstaat vergeben werden dürfen?
Sie hätte niemals dorthin vergeben werden dürfen. Die Vergabe an Katar ist ein Kulminationspunkt verschiedener Pathologien, die den Weltfußball als organisiertem Ereignis betreffen. Von Korruption bis zu Protzkonsum, bis zur Ignoranz der Fanbedürfnisse, bis zu einem ökologisch verheerenden Gigantomanismus. Daran ist alles schlecht und es hätte niemals passieren dürfen. Jetzt ist es aber nun so und tatsächlich glaube ich, dass einiges von den moralisierenden Bedenken, die jetzt vorgebracht werden in dem Bereich dessen nennen, was Philosophen die Hypermoral nennen und es eher eine zornige und Enttäuschungserfahrung ist, die fußballkulturell ist, die jetzt moralisch umgelegt wird.
Spiele in fragwürdigen Ländern, ich sage Argentinien 78 oder sowas, die hat es auch immer schon gegeben.
Natürlich hat es sie immer schon gegeben. Es gibt ja in der Geschichtswissenschaft den Begriff des Präsentismus. Das heißt, dass man mit jetzigen Maßstäben vergangene Ereignisse moralisch bewertet. Das ist relativ kritisch. Heute würde eine Weltmeisterschaft unter gegebenen Bedingungen in Argentinien auch ganz anders bewertet. Das heißt, es gibt eine Sensibilisierung, auch eine positive Entwicklung in der Art und Weise, wie man Maßstäbe an Vergabeländer anlegt. Natürlich kann man aber sagen, dass die Vergabe 2018 nach Russland keineswegs weniger problematisch war, dass die LGBTQ-Rechte in Russland keineswegs stärker geachtet wurden. Und ich vermute, dass die Arbeiter, die die Stadien in Kasan gebaut haben, auch keine sehr guten Verträge hatten. Das heißt, da geht auch ein bisschen was aus dem Lot und man kann sich des Eindrucks nicht ganz erwehren, dass da auch eine Form von, ja, ich möchte sagen, fast Muslimfeindschaft oder Muslimskepsis im Hintergrund in unserer Kritik mit organisierendem Werk ist.
Müssen wir uns nicht ein bisschen an die Nase fassen? Also Sie waren so ehrlich zu sagen, Sie gucken es mit schlechtem Gewissen. Also kritisieren ja, aber hinter vorgehaltener Hand dann trotzdem gucken?
Ja, man muss das auch in Relation mit unserem anderen Alltagskonsum setzen, nicht wahr? Das Telefon, mit dem ich jetzt mit Ihnen spreche, ist wahrscheinlich auch unter menschenrechtsverletzenden Bedingungen geschaffen worden. Es ist allgemein sehr schwer, durch unseren Alltag zu gehen und nicht sich moralisch in höchst gefährliches Terrain zu begeben. Und insofern würde ich, wie viele andere, glaube ich jetzt, die Messlatte mit diesem Verzicht in einer Weise hochsetzen, die ich alltagsmäßig gar nicht einholen könnte. Jeder Mensch, der im Frühling Spargel in Deutschland isst, hat auch ein problematisches Verhältnis zu Arbeitsrechten. Bei all dem, was man signalisieren kann, muss man auch sehen, auf welche Stufe der Heiligkeit man sich persönlich begeben will.
Lassen Sie uns nicht über tomatengroße Erdbeeren im Winter reden, sondern über Fußball. Der braucht im Streaming-Zeitalter keine Stadionfans.
Das glaube ich nicht und tatsächlich werden wir sehen, wie die Fankultur sich jetzt dort zeigt. Da gab es ja geradezu absurde Verhältnisse von gemieteten Fans und gemieteten Fanfesten, wo die ganze Absurdität des Ereignisses allein schon zu sich kommt und sichtbar wird. Aber das ist eine Fußball-WM, die durchaus eine Eigendynamik entwickeln kann, die durchaus eigene Schönheiten entwickeln kann. So wie das Spiel sehr unverfügbar ist in seinem Verlauf, glaube ich, wird es auch dieses Ereignis sein. Vielleicht gibt es wie die Vuvuzelas damals in Südafrika oder die Laola die wir aus der Mexiko-WM kennen, auch jetzt irgendwie ein Beitrag zur Fan-WM, der vielleicht sogar bleibend und schön sein wird. Ich will das gar nicht ausschließen.
Ja, das könnte dann der Elektrogrill im Wohnzimmer sein. Oder ich kann mir nicht vorstellen, das Sommermärchen-Atmosphäre kommt doch da nicht auf, oder?
Nein, die Vorfreude ist getrübt, das ist sehr bedauerlich. Aber wir werden mal sehen, es gibt jetzt gerade im Netzbereich, gerade auf sozialen Netzwerken, dieses, wie man das nennt, Virtue Signaling oder auch Moral Grandstanding. Das sind Leute, die sich nie für Fußball interessiert haben, in pompösester Weise bekennen, dass sie das jetzt nicht schauen werden. Meine Erfahrung ist, und das ist vielleicht auch die Ihre, wenn das Ding mal läuft, werden die Leute schon hinschauen und sie werden auch gerne hinschauen.
Ja, Verzichtsstolz ist so eine andere Geschichte. Jetzt müssen wir aber schließlich, wir haben kein Wort bisher über Spiel, Spieler verloren, über Musiala, Götze, Youssoufa Moukoko und andere. Immerhin wird er heute volljährig. Ihr Tipp für einen Schützenkönig?
Ich glaube, dass Uruguay diese WM gewinnen wird und dass Fido Valverde, ein Spieler aus Uruguay, der bei Real Madrid spielt, vielleicht der große Star dieser WM wird. Das ist vielleicht ein bisschen ein Außenseiter-Tipp, aber das ist ein ganz fantastischer Spieler. Und ja, Moukoko, Musiala, das sind die Hoffnungsträger der deutschen Mannschaft, die ich allerdings nicht in den engeren Kreis der Favoriten zähle.
Meint Wolfram Eilenberger über die Fußball-WM in Katar. Und jetzt geht es zu feinsinniger Bühnenkunst. Neue Choreografien von Damien Jallet und Sidila Bichakawi sind in Genf zu sehen. Le Monde Flottant, schwimmende Welten, hat das Ballett des Grand Théâtre de Genève auf die Bühne gebracht. Aus der Küche kenne ich Il Flottant, da sind diese leckeren Schnee-Eier. Aber jetzt wird uns Wiebke Hüster aufklären, was schwimmende Welten sind, denn über Sidila Bichakawi haben wir hier schon häufiger gehört, Wiebke Hüster. Sie zählen ihn ja zu den bedeutendsten zeitgenössischen Choreografen, wenn ich das so richtig erinnere. Mit Schwerkraft hat Tanz naturgemäß viel zu tun, immer zu tun. Diesmal geht es aber ganz besonders um Gleichgewicht und Ungleichgewicht.
Ja, das kann man so sagen. Also ja, Sidila Bichakawi, 46, ist genau wie der gleichaltrige Damien Jallet. Die beiden teilen sich ja diesen Abend. Zwei Werke sind hier zu sehen. Zählt wirklich für mich, die zählen zu den größten Choreografen des zeitgenössischen Tanzes. Und auch die Kontinuität, mit der die beiden an ihren Themen arbeiten, ihre Sprachen weiterentwickeln, die beiderseitige Faszination für Japan, das ist so ein Land der Träume für beide, die spiegelt sich ja auch in diesem Abend, aber mit ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Die beiden sind wirklich sehr eigenständig und man könnte vielleicht sagen, ja, schwimmende Welten, das heißt vielleicht, es sind Welten, die sind einander nah, die sind im selben Kosmos, zu Hause, die berühren sich nicht, aber die wissen umeinander und die sind ästhetisch verwandt. Vielleicht könnte man die beiden so beschreiben.
Sie haben uns auch Musik mitgebracht, die ist essentiell bei solchen Stücken. Was ist das?
Ja, das ist ganz interessant. Shakawi hat ja seine Uraufführung, die etwas mehr als eine Stunde dauert, Ukiyo-e genannt. Und das sind Bilder einer treibenden, einer schwimmenden, einer fliegenden Welt, wenn man so sagen will. Und das spiegelt sich auch in dieser Musik. Die ist nämlich ein Zusammenspannen von Hochkultur und Volkskunst, das ist ganz interessant. Es gibt diese großen japanischen Trommeln, die eigentlich der bäuerlichen Musiktradition entspringen. Und dann gibt es diesen wundervoll kunstvollen Gesang, der dem Nottheater entstammt. Und das beides bringen die hier in dieser Komposition zusammen. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wir hören mal rein. To see.
Jallet arbeitet frei, Sidila Bichakawi übernimmt Leitungsfunktionen. Aus Antwerpen ist er, glaube ich, nach Genf gekommen. Wie geht das alles zusammen?
Ja, das ist interessant. Also in diesem Stück Ukiyo-e, in das wir eben hineingehört haben, da geht es auch darum, einen Raum zu teilen. Das, was wir endlich nach 2 Jahren der Krise wieder können. Und das ganz bewusst zu tun und auch vorzuführen und Tanz auch zu zeigen als eine Art der Kommunikation, des Teilens, gemeinsamer Ideen und auch des Entwickelns von wechselseitigem, körperbasiertem, großem Vertrauen. Das ist eigentlich das Thema dieser Choreografie. Und wenn Sie so wollen, dann sieht zwar Skit ganz anders aus, was ja so viel heißt wie Rutsche oder Talfahrt. Es sieht zwar optisch ganz anders aus, aber es geht um das Gleiche. Also wenn Jallet diese große 34% schräge Wand auf die Bühne knallt, auf der man wirklich, ich habe es probiert, er hat mir das gezeigt hinter der Bühne, hat gesagt, gesagt, stell dich mal auf die Wand drauf. Da kann man kaum drauf stehen, da hat man schon Angst zu stürzen. Die Tänzer aber rutschen von oben herunter, klettern von unten wieder nach oben und haben so viel Vertrauen, halten einander auf dieser Schräge, helfen einander nach oben zu kommen, klammern sich aneinander, wenn sie wieder runterrutschen. Und wenn man so will, ist das brutaler, viel, viel gefährdeter sieht die menschliche Existenz hier aus. Bei Shakaoui ist das alles harmonischer. Aber es geht wirklich darum, eine Position einzunehmen als Ballettdirektor im Falle Shakaouis und das aber zu teilen, das nicht als Innehaben einer Machtposition zu begreifen.
Erlauben Sie, dass ich ein bisschen kulturkritische Spaßbremse spiele und Sie frage, ist das nicht so modischer Japonismus? Sie kennen das vielleicht aus so schicken Hotels, wenn dann beim Frühstück die Kaktusblüten im Wasservasen auf dem Frühstückstisch stehen, so ein bisschen mit Zen-Groove. Also ist das Japan-Begeisterung?
Ja, ich würde sagen, das sehen Sie zu kritisch. Also diese Zusammenarbeit mit japanischen Künstlern bei Shakaoui wie auch bei Jallet reicht fast Jahrzehnte zurück, also mehr als 10 Jahre, ein Dutzend Jahre, sagen wir so. Und die Faszination ist ja etwas ganz Altes für japanische Tradition im modernen Tanz. Das hat sozusagen im modernen Tanz von der Wende zum 20. Jahrhundert Tradition, dass man sich austauscht, dass man fasziniert ist, auch Merce Cunningham und John Cage sind das berühmteste Beispiel vielleicht sogar vom Zen-Buddhismus, von dieser Idee, die nämlich künstlerisch fruchtbar ist, zu sagen, es geht hier nicht um mein Ich. Ich will mich nicht spiegeln. Meine Kunst soll nicht subjektiv sein, sondern meine Kunst soll abheben auf das, was uns Menschen gemeinsam ist und was wir teilen können und worüber wir uns verständigen können.
Ganz kurz und rasch geantwortet, verschwinden solche Uraufführungen schnell vom Spielplan oder bleiben die?
Ja, das Schöne ist das Vorhaben, das Shakaoui auch ganz bewusst hier setzt, in Genf zu sagen, wir sind jetzt Mitte 40, wir blicken zurück auf einen großen Werkkorpus und wir wollen dafür sorgen, dass auch im zeitgenössischen Tanz das Bewusstsein dafür weckt, dass geweckt wird, dass es ein Repertoire geben muss, einen Rückblick in eine künstlerische Vergangenheit, denn nur so kann Zukunft entstehen.
Sagt Wiebke Hüster, sie sah am Théâtre de Genève neue Uraufführung von Damien Jallet und Sidi Labi Shakaoui. In Kairo, da endet übermorgen das 44. internationale Filmfestival. Und da liefen im internationalen Wettbewerb 15 Filme und eine ganze eigene Wettbewerbsreihe mit 8 Filmen ist allein dem arabischen Film gewidmet. Denn Kairo, das ist das wichtigste Festival für den arabischen Film. Seit Anfang des Jahres hat es eine Doppelspitze in der Leitung. Präsident wurde der Schauspieler Hussein Fahmy, eine Ikone des ägyptischen Films. Künstlerischer Leiter ist der Filmemacher Amir Ramses. Und Martin Harmdorf war für uns dabei in Kairo.
Nach heftigen Demonstrationen im Sudan wird Diktator Omar al-Bashir gestürzt. Die Bilder vom Aufstand gehen um die ganze Welt, aber die Arbeiter in der Backsteinfabrik am Nil, im Norden des Landes, bleiben von der revolutionären Euphorie in der Hauptstadt Khartoum weitgehend unberührt. In seinem stilistisch eindringlichen und mit Laiendarstellern meisterhaft inszenierten Film Der Damm fragt sich der libanesische Filmemacher Ali Sheri auch, warum die vielen Revolten und Revolutionen, etwa der arabische Frühling, die Menschen im eigenen Land nicht erreichen.
You have to be able to imagine a different reality. So only the capacity of saying another reality is possible.
Du musst dir eine andere Wirklichkeit vorstellen können. Wenn du dir eine Wirklichkeit ohne al-Bashir, ohne Assad und ohne alle diese Regime vorstellen kannst, dann ist das der Beginn der politischen Aktion. Denn fast alle diese Unterdrückungsregime versuchen als erstes, unsere Fantasie zu kolonialisieren, sodass wir uns eine Welt ohne sie gar nicht mehr vorstellen können.
They take hold or they colonize our imagination, where you cannot imagine a world without them.
Viele arabische Filme entstehen im Schatten autokratischer Regime, inmitten gespaltener Gesellschaften. 4 stehen im internationalen Wettbewerb, 8 weitere laufen in einer eigenen arabischen Reihe. Sie handeln vom Gegen- und Miteinander unterschiedlicher Werte und Weltanschauungen. Von der Rebellion arabischer Oberschüler in Israel, vom Schicksal italienischer Einwanderer in Tunesien kurz vor der Unabhängigkeit des Landes und von einer syrischen Familie im libanesischen Flüchtlingslager. Der ägyptische Film 19b, das ist eine Hausnummer, erzählt von einem alten Mann und einem alten Gebäude im Stadtzentrum von Kairo. Sein ganzes Leben lang hat er dieses Haus gehütet, jetzt zerfällt es zunehmend. Die Erben kümmern sich nicht darum und sehr zum Verdruss des alten Hausmeisters handeln die jungen Männer vom Parkplatz nebenan mit geschmuggeltem Tabak und Alkohol. Für Regisseur Ahmed Abdallah wird das alte zerfallene Haus hier zum Bild einer ganzen Gesellschaft. Das ist die wichtigste Frage in meinem Film. Können diese Menschen in dieser großen Stadt, können diese Menschen mit all ihren Differenzen, mit ihren unterschiedlichen Standpunkten, Religionen und Kulturen zusammenleben und Ressourcen auch teilen oder nicht? Diese Frage nach einer diversen Gesellschaft beschäftigt auch Amir Ramses, den neuen Festivaldirektor in Kairo. Der 43-Jährige hat sich in seinen eigenen Dokumentarfilm mit religiösen und kulturellen Minderheiten beschäftigt und bekam bei seinem Film über die jüdische Gemeinschaft in Ägypten 2013 selbst Schwierigkeiten mit der Zensur. Er sieht den ägyptischen Film in einer langen Tradition politischen Engagements.
Maybe today we have a bigger censorship that makes it harder to pass some political ideas.
Vielleicht ist die Zensur heute stärker und es ist schwerer, politische Ideen in den Filmen zu entwickeln. Aber wenn man in diesem Teil der Welt lebt, kann man nicht voneinander trennen, was politisch, was sozial und was wirtschaftlich ist. Du kannst nicht über soziale Fragen sprechen und die politische Dimension ausklammern.
Not see the political aspect of it.
In diesem Sinne sind die arabischen Filme in Kairo politisch, weil sie das gesellschaftliche Miteinander hinterfragen. Dabei sind sie in der Abbildung zerbrechlicher und zerbrochener Wirklichkeiten selten plakativ, arbeiten mit dem Schweigen, mit der bewussten Verlangsamung und füllen so Zwischenräume, die in der Berichterstattung der Medien oft unbesetzt bleiben.
Sagt Wolfgang Martin Hamdorf vom Internationalen Filmfestival in Kairo, berichtete er. Im Alter von 89 Jahren ist der französische Filmregisseur Jean-Marie Straub gestorben. Und wer zurückrechnet, kommt dann rasch auf das Geburtsjahr 1933. Das heißt, er hat die Besetzung Frankreichs durch Hitler-Deutschland als Kind erlebt. Er konnte und sprach gut Deutsch. Viele seiner Produktionen waren auch Kurzfilme. Darum habe ich Lars-Hendrik Gass gefragt, den Leiter der Oberhausener Kurzfilmtage. Wann tritt Straub, so kann man ihn als Lothringer ja auch bezeichnen, als Regisseur auf? Womit debütierte er? Welche Werke müssen da genannt werden?
Na, zunächst muss man vielleicht sagen, dass er die deutsche Sprache natürlich unter sehr leidvollen Umständen erlernt hat und auch Zeit seines Lebens ein sehr gespaltenes Verhältnis zur deutschen Geschichte hatte. Und seine ersten Filme sind ja auf Grundlage von Stoffen von Heinrich Böll entstanden. Und diese Filme wurden auch sehr kritisch rezipiert und auch abgelehnt. Man muss sagen, dass der erste Film von Straub, Machoir Camouf, auch auf dem Böll-Stoff beruhend, in Oberhausen nicht im Wettbewerb gezeigt wurde, sondern in eine Nebensektion abgeschoben wurde, wogegen Straub sich sehr lautstark und auch schriftlich geäußert hat.
Sie haben es gesagt, weil die ersten Produktionen auch in Deutschland entstanden, wird er gern auch im Atemzug mit anderen des neuen deutschen Films genannt. Es gibt sogar ein Buch, das nennt Werner Herzog, Alexander Kluge und Jean-Marie Straub in einem Atemzug. Gehört er dahin? Ist das richtig?
Unbedingt, unbedingt. Er war vielleicht das erste Beispiel, die erste Person, die erste Autorenpersönlichkeit, derer wir heute sehr viele haben, eines sozusagen multinationalen Filmemachers, der in Deutschland lebt. Er hat es hier 10 Jahre ausgehalten, hat hier unter sehr, sehr schwierigen Umständen, auch wirtschaftlich sehr prekären Verhältnissen, sehr ärmlich lebend, Filme gemacht und ist aber schon Ende der 60er Jahre, 69, dann nach Italien ausgewandert.
Herr Gass, ihm war eine kühle, manche sagen anti-emotionale Filmsprache zu eigen, eine bewusste, ja vielleicht auch Antiprofessionalität der Schauspieler. Das hat es dem Publikum nicht ganz leicht gemacht. Manche sagen auch, das sei unfilmisch gewesen. Bringen Sie uns seine Filmsprache mal nahe.
Das ist eine Debatte, die so lang ist wie das Werk in seiner Rezeption. Ich kann mich an wütende Auseinandersetzungen erinnern, auch hinsichtlich Straubs Theaterarbeiten in Berlin. Er hat eine Inszenierung an der Schaubühne gemacht. Der damalige Theaterkritiker der Frankfurter Rundschau, Peter Eden, ist aufgestanden, hat schreiend den Saal verlassen. es gab immer Auseinandersetzungen um dieses Werk. Ich kenne aber niemanden, kannte niemanden. Ich habe ihn auch selbst kennengelernt in Berlin, der genauer gearbeitet hat. Also er hat 10 bis zu 50 und mehrmal wiederholt. Er wusste teilweise schon, bevor der Film entstand, auf die Einstellung genau, wie viele Einstellungen ein Film haben würde. Er hatte das ganz genau geplant. Aber ja, es ist richtig, das Werk ist von einer großen formalen Strenge getragen, die allerdings in keiner Form, wie ich finde, emotionslos ist, sondern im Gegenteil auf eine andere Art von Emotionalität abzielt. Also nicht eine erzählerische, sondern eine visuelle. Und das finde ich ziemlich einzigartig, auch im deutschen Film.
Die meisten Filme haben literarische oder musikalische Stoffe als Vorlagen, ist das richtig?
Das ist vollkommen richtig. Er hat ja auch einen Film gemacht über Anna Magdalena Bach 1968, übrigens mit Nicolas Arnoncourt und dem damals noch nicht sehr bekannten Ensemble von ihm. Also er hat sich immer für das Werk von Bach interessiert und insofern auch hier deutsche Musikgeschichte immer auch nicht nur in diesem Film, sondern auch in vielen anderen später in seinen Filmen verwendet. Also Bach war ihm, glaube ich, der nächste Komponist. Retrospektiv muss ich sagen, dass ich mich wundere, dass er überhaupt so alt wurde, weil er Kettenraucher war. Er hat trotzdem seine Frau überlebt. Er war jemand, der seinen wirklich harten, harten französischen Akzent im Deutschen auch gar nicht korrigieren wollte. Allerdings glaube ich, dass seine Frau, Danielle Huillier, im Grunde ihm an Strenge noch weit überragte. Er war eher jemand, der den Sinnenfreuden sehr zugänglich war. Beide waren Leute, die zu großer Herzlichkeit fähig waren, aber auch, wenn sie in der Sache nicht einverstanden waren, zu großer Strenge.
Am Genfersee, wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag, ist der französische Regisseur Jean-Marie Straub gestorben. Lars-Henrik Gass würdigte ihn. Eine kollektive nationale Erinnerung, die soll jetzt unter den Hammer. Und dazu mehr in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Eine kollektive Erinnerung Italiens, das ist die Villa Verdi, sagt der italienische Kulturminister und möchte den Verkauf der Villa verhindern. Der Staat könne es sich nicht erlauben, dieses Kulturgut verfallen zu lassen. Fast ein halbes Jahrhundert lang lebte Giuseppe Verdi in dem Haus in der Emilia-Romagna, heute ein Museum. Weil sich die Erben des Künstlers aber über Jahre hinweg zerstritten haben und niemand den anderen ausbezahlen konnte, entschied ein Gericht in letzter Instanz, das Haus soll verkauft werden. Mittlerweile sind keine Besuche mehr möglich. Die Sorge mancher ist, dass die Villa langfristig leer stehen könnte. Ihr Zustand sei schlecht, so Gutachter. Italiens Kulturminister hat sich auch in anderer Sache zu Wort gemeldet. Er warnte vor höheren Eintrittspreisen nach den zurückliegenden Protestaktionen von Klimaaktivisten an Gemälden und Kunstwerken. Die, Zitat, sinnlose und unbegründete Gewalt an Bildern, Installationen und Werken veranlasse zu sofortigen Maßnahmen. Angefangen mit Glasabdeckungen für alle Gemälde, erklärte Gennaro San Giuliano heute in Rom. Die Eingriffe stellten erhebliche Kosten dar, weshalb mit einer Erhöhung der Eintrittspreise zu rechnen sei. Mehrere Aktivisten der Ultima Generazione, der letzten Generation, haben in dieser Woche ein in Mailand ausgestelltes Sportauto mit Mehl beworfen. Ein Auto, das der US-amerikanische Künstler Andy Warhol Ende der 70er Jahre bemalt hatte. Erst kein Glück und dann auch noch Pech in Görlitz am Theater. Erst Corona und jetzt ein Fehlalarm der Löschanlage, der das Haus für Monate komplett lahmlegt. Gerade hatte man gegen den bundesweiten Trend wieder ein volles Haus. Der Vorverkauf lief glänzend. Da startete nach einem Feuerfehlalarm die automatische Löschanlage und flutete den Bühnenbereich mit Massen von Wasser. Intendant Daniel Morgenroth.
Also als ich zum ersten Mal auf der zerstörten Bühne stand, hätte ich, sag's ganz offen, wirklich heulen können. Das ist so viel Arbeit, so viel Schaden, so unnötiger Schaden innerhalb weniger Minuten. Das gesamte Bühnenbild, alle Dekoration zerstört, alle auf der Bühne befindliche Lichttechnik, das Inspizientenpult, der Bühnenboden, die Untermaschinerie, Obermaschinerie, das hat alles Schaden genommen. Und wir sind da im Moment noch am Bewerten, aber das sind einfach riesige Werte.
Riesige Werte, die verloren gegangen sind. Der Bürgermeister von Görlitz, früher selbst Musiker am Theater, fordert deshalb die Abschaffung von selbst auslösenden Löschsystemen, denn Görlitz ist keineswegs ein Einzelfall. Bis die genauen Schäden beziffert werden können, wird es noch dauern. Das Theater sucht derweil nach Ausweichspielstätten für einen Notfallspielplan im Dezember. Und noch zwei Personalien aus Dresden. Der Solotänzer Marcello Gomez wird in der nächsten Spielzeit die künstlerische Leitung des Semperoper-Balletts übernehmen. Und der Direktor der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister, Stefan Koja, geht nach Wien. Künftig wird er die fürstlichen Sammlungen Liechtenstein leiten. Stefan Koja werde sein Amt April nächsten Jahres antreten, so die staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Mascha Drost. Für Kultur heute war Michael Köhler am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen auch im Namen der Kollegen aus Regie, Technik und Redaktion einen guten, einen schönen Abend.